Tachles Podcast.
Hannes Stein in den USA. Wir sprechen heute über die Debatte der MAGA-Bewegung und Donald Trump. 6 Monate nach seiner Einsetzung im Weißen Haus gibt es eine erste Spaltung, zumindest teilweise zwischen seiner Hauptwählerschaft. Es geht um den Fall Epstein, um einen Artikel im Wall Street Journal. Aber diesem sind schon Diskussionen vorausgegangen, nämlich um die angekündigte Offenlegung der Epstein-Files, die dann doch verhindert wurde. Und jetzt geht es um einen angeblichen Brief von Präsident Trump an Epstein im Jahre 2004. Wir wollen das einordnen und wollen schauen, wo steht diese Debatte und was hat das eigentlich mit Juden und Israel zu tun.
Wenn Epstein nicht Epstein hieße, sondern Jedediah Epworth IV, also wenn er einen wirklich waspigen Namen hatte und nicht einen jüdischen Namen, wäre diese ganze Verschwörungstheorie, glaube ich, gar nicht so entstanden. Die Verschwörungstheorie, die entstanden ist, ist so, dass Eliten, und zwar irgendwie auch jüdische Eliten, planmäßig Kinder verschleppen und vergewaltigen und im schlimmsten Falle dann eben auch ihr Blut trinken. Das ist dann wieder die klassische antisemitische Verschwörungstheorie. Das sind die QAnon-Leute. Ich weiß gar nicht, ob das so klar ist, aber 29% der Amerikaner glauben an QAnon. Das ist ein großer Teil von Trumps Anhängerschaft und die haben ihm auch den Wahlsieg beschert 2024. Eines der Wahlversprechen von Donald Trump war, also wir veröffentlichen die Epstein-Files, also wir veröffentlichen vor allem die Liste seiner Klienten und die Erwartung der Trump-Basis war eben, dass dort dann endlich der Beweis dafür ist, dass die gesamte demokratische Partei aus jüdischen Pädophilen besteht. Tatsache ist, ich meine, Epstein ist war ein Verbrecher, ein Vergewaltiger minderjähriger Mädchen, auch ein Mädchenhändler übrigens. Und einer seiner engsten Freunde war Donald Trump bis 2004. Dass also Trump jetzt praktisch gesagt hat, April, es gibt gar keine Epstein-Client-List, bringt tatsächlich einen Teil der Basis gegen ihn auf eine Weise, wie ich das noch nie beobachtet habe.
Also Verschwörungstheorien. Die QAnon-Geschichte ist natürlich älter als jene über Epstein. Wir wollen das mal versuchen, in einem größeren Metakontext und in Verbindung mit Epstein zu verstehen. Vielleicht können Sie uns das aus der Debatte, wie sie in Amerika läuft, mal erklären.
Die QAnon-Geschichte ist älter als Epstein, aber Epstein passte so gut eben rein, weil er einen jüdischen Namen hat, erstens. Und zweitens, weil es ja tatsächlich so war, dass der Mann viele bekannte Freunde hatte, die sozusagen zur amerikanischen Elite gehörten. Unter anderem die Clintons. Das heißt nicht unbedingt, dass die an seinen Verbrechen beteiligt waren, sondern es heißt halt, dass der Mann auf allen Partys war in New York City. Ne? Und deswegen passt er halt so gut in diese Verschwörungserzählung. Die QAnon-Verschwörungserzählung natürlich ist überhaupt nicht originell. Ich meine, dieser Quatsch wird über Juden verbreitet seit der Antike vermutlich, ja. Dass es irgendwelche jüdischen Eliten gibt, die irgendwas Fürchterliches mit Kindern anstellen. Das ist uralt. Aber das ist eben die aktuelle Version, die in Amerika geschichtsmächtig wurde und die eben einen guten Teil der MAGA-Basis befeuert. Und die Erzählung war eben immer, Trump ist sozusagen unser Mann auf der Innenseite. Also Trump gehört irgendwie zur Elite, aber er ist in Wahrheit unser Mann und er wird nach innen gehen und diese ganze Verschwörungsblase von innen her sprengen. Das war die Erzählung. Und dass Trump das jetzt nicht liefert, sondern sagt, ja, da ist gar nichts und wir reden nicht mehr über Epstein und wer war Epstein überhaupt? Ich weiß gar nicht, worüber da geredet wird, ist natürlich dann etwas, was die Basis fürchterlich enttäuscht. Also man muss sich das eben wirklich klar machen. Es gibt Leute, die jetzt herausfinden, dass Donald Trump ein Lügner ist.
Weshalb ist denn diese MAGA-Bewegung immer noch so wichtig? Er könnte ja denken und sagen, ich bin gewählt, ich bin denen nichts mehr schuldig, ich kann jetzt tun und lassen, was ich will. Das passiert ja oft. Wieso ist denn das immer noch so wichtig und wieso ist es zu diesem Skandal in dieser Form und diesem Ausmaß gekommen?
Seine Macht über die Republikaner im Kongress kommt daher, dass diese Leute wirkliche Angst haben vor der Basis. Und mit Angst meine ich Todesangst. Ne? Also die haben Angst, dass diese Basis, die ja gewaltbereit ist, das hat sie ja am 6. Januar gezeigt, aber nicht nur da, also es gab ja inzwischen auch Morde. Es sind ja in Minnesota, das haben wir schon wieder vergessen, weil die Zeit so schnell geht, aber es gab in Minnesota ja einen Trump-Anhänger, der zwei Menschen ermordet hat, ne? Also einen demokratischen Senator des Bundesstaates Minnesota und seine Frau und dann noch zwei Leute. Also das ist eine gewaltbereite Basis und die haben davor Angst. Und das begründet warum er die MAGA-Leute im Kongress im Griff hat. In dem Moment, wo er die nicht mehr im Griff hat, hat Trump ein Problem. Und das zweite Problem ist, seine Macht hat er auch durch Sachen wie Podcasts und also Fox News und One American News Network und so weiter. Und wenn die von ihm abfallen, dann hat er auch ein Problem. Jetzt kommt das Wall Street Journal. Das Wall Street Journal ist eine konservative Zeitung. Sie gehört Rupert Murdoch, dem auch Fox gehört. Das ist eine Macht, nicht so sehr über die MAGA-Basis, aber über die so mehr intellektuellen Konservativen in Amerika, die dann pro-Trump sind. Wenn jetzt das Wall Street Journal einen Liebesbrief veröffentlicht, den Trump Epstein zu seinem 50. Geburtstag geschrieben hat, einen Liebesbrief, in dem Trump sehr obszön sich äußert, eine nackte Frau zeichnet, seinen Namen zu den Schamhaaren dieser nackten Frau macht. Wenn das Wall Street Journal so etwas veröffentlicht, dann heißt das, dass er eben vielleicht auch diesen Teil seiner Basis verliert, nämlich die so mehr intellektuellen Trump-Leute, die ihn gewählt haben, weil er niedrigere Steuern versprochen hat oder sowas. Das ist für ihn schon ein Problem. Also er ist dann natürlich immer noch der Präsident, aber es ist für einen Politiker ein Problem, wenn er nicht mehr seine Basis kontrolliert.
Nun gäbe es ja viele andere Themen zu diskutieren. Der Zollstreit, der Nahostkrieg, die Ukraine-Frage, die Waffenlieferungen, innenpolitische Fragen, Debatten, zum Beispiel rund um die Vorbürgermeisterwahlen in den USA. Und dennoch ist dies jetzt das Thema, was so aufpoppt und über Tage die Medien, aber eben auch Trump beschäftigt. Wieso ist denn gerade dieses Thema so relevant? Hat das wirklich mit diesem permanent immer wieder auftauchenden jüdischen Element in seiner politischen Argumentation, Legitimation, auch in Bezug auf die Angriffe auf Universitäten, Antisemitismus und so weiter zu tun, oder ist es was ganz anderes?
Naja, es ist deshalb interessant für die Trump-Bewegung, weil ein großer Teil der Trump-Bewegung evangelikale Christen sind und weil evangelikale Christen Israel ja brauchen für ihr christliches Endzeitdrama, nicht? Also diese Leute sind ja der Meinung, dass alle Juden nach Israel zurückkehren sollen und dass Israel dann in einer letzten Schlacht gegen die Muslime wahrscheinlich alle kämpfen muss. Dabei werden dann 2/3 aller Juden auf der Welt vernichtet und dann kommt Jesus Christus wieder. Das ist das Endzeitdrama der Evangelikalen. Und weil dafür notwendig ist, dass erstmal alle Juden nach Israel zurückkehren und Israel eben diesen Endkampf antritt, sind sie in diesem oberflächlichen Sinne, könnte man sagen, pro Israel, ne? Und die muss Trump bei der Stange halten. Die sind ein ganz wichtiger Teil seiner Koalition. Und deswegen spielen sie für ihn eine Rolle. Inwiefern das für ihn eine Herzensangelegenheit ist, naja, ich weiß es nicht. Aber das ist der politische Grund, warum es sie interessiert. Das ist auch der politische Grund, warum die Republicans jetzt sozusagen die Pro-Israel-Partei sind, während die Demokraten dann die Pro-Ukraine-Partei sind. Was ja völlig wahnsinnig ist, so zu tun, als ob diese beiden Konflikte gar nichts miteinander zu tun hätten.
Trump hat sich ja vernehmen lassen in den letzten Tagen mehrfach dazu. Er hat es heruntergespielt, er hat es abgewiegelt. Interessant ist, was die Justizministerin in diesem Zusammenhang für eine Rolle spielt. Was wird denn jetzt in den nächsten Tagen passieren? Wie wird Trump reagieren? Er muss ja einen Schritt auf diese MAGA-Bewegung zutun.
Naja, also wenn er einen Schritt auf die MAGA-Bewegung zumacht, dann muss er Pam Bondi, seine Justizministerin, feuern, weil die sich geweigert hat, die Epstein-Files zu veröffentlichen. Aber er kann sie nicht veröffentlichen. Ich glaube, dass der Trump im Moment das erlebt, was wir hier den Streisand-Effekt. Vor vielen, vielen Jahren wollte Barbara Streisand nicht, dass ein Teil der kalifornischen Küste fotografiert wird, weil da ihre Villa drauf war. Und weil sie dann aber dagegen geklagt hat, wurde das öffentlich und dadurch wurde überhaupt erst das Interesse der Öffentlichkeit auf diesen Küstenabschnitt gelenkt, wo Streisands Villa stand. Und ich glaube, sowas Ähnliches erlebt der Trump jetzt auch. Je mehr er sagt, redet nicht über Epstein, redet nicht über Epstein und noch ein drittes Mal, redet nicht über Epstein, desto mehr reden Leute natürlich dann über Epstein. Ich glaube nicht, dass er da noch irgendwie rauskommt. Er versucht natürlich jetzt auch panisch das Thema zu wechseln. Das funktioniert aber jedenfalls noch nicht. Ne? Also in 2 Wochen kann das wieder anders sein. Aber im Moment funktioniert das noch nicht.
Trump hat angekündigt, dass er eine Klage gegen das Wall Street Journal einreichen wird. Es ist eine weitere Klage. Viele laufen ja in ganz anderen Fällen. Der Präsident klagt permanent. Vielleicht gibt es auch Backslash. Was wird jetzt hier geschehen?
Wenn Trump das Wall Street Journal verklagen sollte, das wäre wunderbar. Das wäre fürs Wall Street Journal wunderbar. Denn laut First Amendment würde dann ein Prozess beginnen, der heißt Discovery. Das heißt, dann müssten alle Beweismittel vorgezeigt werden. Und dann könnte das Wall Street Journal den Brief, von dem Donald Trump behauptet, es gebe ihn nicht, auf den Tisch legen. Und damit hätte Donald Trump sozusagen verloren. Die wirkliche Gefahr, die in Amerika droht, ist überhaupt nicht, dass der Präsident irgendjemanden verklagt oder dass die Gerichte gegen jemanden vorgehen. Die wirkliche Gefahr ist, dass Nachrichtensender einknicken, dass sie Vorleistungen erbringen, dass sie von sich aus feige sind, dass sie Leute über die Klinge springen lassen, weil sie nicht wollen, dass Trump, die Steuerbehörden auf sie ansetzt oder solche Sachen tut. Das ist das Problem im heutigen Amerika. Das Problem im heutigen Amerika ist wirklich nicht, dass der Staat die Machtmittel hätte, die ein wirklicher autoritärer Staat hat, sondern die Gefahr ist die Feigheit und das freiwillige Einknicken vor Trump.
Hannes Stein, vielen Dank für das Gespräch.
Tachles Podcast.